Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
Buongiorno a tutti, benvenuti zu der EM-Spezialfolge von Calcio der Podcast. Mein Name ist David Casula und wie immer mit von der Partie ist heute mein geschätzter Kollege Björn Hauer. Buongiorno Björn.
Buongiorno, buongiorno, einen wunderschönen guten Tag.
Der Tag ist ein bisschen schöner als die EM jedenfalls, da werden wir uns heute auf jeden Fall drum kümmern. Der gute Max ist heute nicht von der Partie, der wird aber später in einem Statement selbst nochmal zu Wort kommen und natürlich euch auch noch da draußen seinen Eindruck zum Ausscheiden der Azzurri kundtun. Ja Björn, es ist aus und vorbei, das Turnier in Deutschland gewinnen dieses Mal nicht die Italiener, auch wenn es wieder einmal nach Berlin ging. Ironischerweise Berlin, wo man 2006 noch den vierten Stern holte, unterlag man der Schweiz in einem desaströsen Spiel, verdientermaßen mit 0-2 und muss nach Hause fahren. Wir schauen heute nochmal zurück auf die EM in Deutschland und die italienischen Auftritte und wagen auch eine kleine Prognose, wer dieses Mal die Trophäe in den Nachthimmel von Berlin recken wird. Andiamo. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Vorfeld der Europameisterschaft fand ich unsere Gruppe als zweitstärkste, wenn man sich angeguckt hat, dass man mit Albanien, Spanien und Kroatien in einer war. Rückblickend betrachtet muss man sagen, die Albaner deutlich gefährlicher als die Kroaten und die Spanier einfach eine absolute Übermacht. Wir nehmen heute am Freitag, den 5. Juni auf. Das heißt, nachher startet auch das erste Viertelfinale Spanien-Deutschland. Für viele ja auch so ein vorgezogenes Finale. Und wenn man sich die Auftritte beider Mannschaften anguckt, dann versteht man auch, warum die es verdient haben, da heute zu stehen und als solche Favoriten betitelt zu werden und wir eben nicht. Fangen wir einfach mal ganz chronologisch an mit dem 2-1 Sieg gegen Albanien. Dein Eindruck zum Auftakt der EM einmal.
Ich muss sagen, dass natürlich bis auf die Glanzeinlage von Di Marco das Spiel nicht so schlecht war. Albanien, glaube ich, haben viele unterschätzt. Und gut, da hat man Albanien da jetzt einmal den Ball gegeben und hat ihn gleich mal das 1-0 schießen lassen. Aber dann ist mir der Umschwung und die Druckphase, die dann Italien sofort aufgebaut hat und dieses sofort Wachsein und Dasein, habe ich eigentlich recht gut gefunden. Und da hat Italien dann auch mehr als verdient 2-1 gewonnen, meiner Meinung nach. Und da war ich eigentlich noch positiv gestimmt, muss ich sagen. Den Fehler am Anfang, der darf nicht passieren, der kann passieren, bis geistig noch nicht ganz da. Aber auch Di Marco hat dann seinen Fehler schnell abgeschüttelt und hat dann meiner Meinung nach ein gutes Spiel abgeliefert, ist da wirklich rauf und runter gelaufen und wollte das Ganze wieder gut machen. Aber das Spiel habe ich nicht so schlecht gefunden, weil Italien eine Reaktion gezeigt hat und echt Powerplay gespielt hat und teilweise ziemlich krasses.
Fand ich auch. Also die ersten 20 Sekunden mal vielleicht ausgeklammert, hat es mir sehr, sehr gut gefallen, wie man generell an diesem Abend Fußball gespielt hat gegen eine starke albanische Mannschaft. Mir hat sehr gut gefallen, wie man auch aus einem Rückstand zurückgekommen ist. Ich bin mir auch sicher, wären wir 0-1 in Rückstand gegangen. Ab der 70. Minute wäre es deutlich schwieriger geworden. So hatten wir natürlich noch viel Zeit, aber es spricht auch immer über die Qualität, also von der Qualität einer Mannschaft, wenn sie nach einem Rückstand es eben schafft, so umzuschalten, ein Spiel wieder an sich zu reißen, zu dominieren und dann eben auch das Spiel zu drehen. Und das hat Italien an dem Abend gemacht, was mir auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Zukunft gegeben hat, weil Fehler mal beiseite gelassen, das kann immer mal passieren. Aber einfach der generelle Auftritt von Italien hatte mich überzeugt und das war ja auch das, was wir gesagt haben, man muss mit 3 Punkten gegen Albanien starten, wenn danach einfach schon Spanien und Kroatien kommen. Und dann kam auch Spanien und ich würde an dem Abend einfach mal zusammenfassend sagen, wir haben keinen Stich gesehen, nicht eine Sekunde lang. Wir haben ein Weltklasse Gigi Donnarumma im Tor gehabt, der uns davor bewahrt hat, da wirklich sang- und klanglos unterzugehen auf Schalke. Nichtsdestotrotz war ich nach dem Spiel so gestimmt, dass ich sagte, also wir können uns nicht beschweren, 1-0 verloren gegen Spanien ist schmeichelhaft, aber vor allem...
Und ein Eigentor.
Und ein Eigentor von Calafiori, genau. Also wir haben noch eher ins Tor getroffen als die Spanier an dem Abend. Hat uns leider dann in der Endabrechnung doch nicht geholfen. Aber ich bin irgendwie trotzdem mit so einem Gefühl aus den ersten beiden Spielen rausgegangen, dass ich gesagt habe, gegen Albanien haben wir einfach überzeugt. Spanien war einfach zu gut. Dann muss man sich im Laufe eines Turnieres steigern, wenn man nochmal aufeinander trifft oder auf vergleichbare Mannschaften. Aber ich habe nicht gesagt, Italien hat unfassbar schlecht gespielt gegen Spanien, sondern Spanien war einfach so gut, dass man uns nicht hat spielen lassen. Und dachte, okay, dann wird sich's gegen Kroatien zeigen, ob wir es verdient haben, weiterzukommen oder nicht. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung nach dem Spanien-Spiel war, ob du das so gesehen hast wie ich oder ob du da schon so die ersten Zweifel bekommen hast, dass das Turnier nicht sonderlich lang gehen könnte.
Ich meine, das Spiel war katastrophal. Also die Italien hat da echt absolut keinen Zugriff gehabt. Aber natürlich denkt man sich, okay, vielleicht ist das mit dem Weiterkommen dann, vielleicht kommt ein anderes großes Team, das dann Spanien ausschalten könnte und die einen anderen Fußball spielen, der dem italienischen Team mehr liegt. Also ich war da jetzt nicht komplett negativ, obwohl das Spiel nichts Positives für Italien hatte, aber gar nichts. Also das, aber ich war trotzdem nicht so negativ gestimmt, sagen wir es so.
Ich finde, du hast ganz gut in dem Spiel gesehen, das, was wir vor der EM bemängelt haben an der Zusammenstellung des Kaders von Luciano Spalletti. Wir haben keinen richtigen Stürmer. Wir haben mit Retegui und Scamacca zwar zwei positionelle Stürmer dabei gehabt, die auch regelmäßig zum Einsatz gekommen sind. Aber gegen Albanien beispielsweise sind die Tore eben auch von Leuten gefallen, die keine klassischen geborenen Stürmer sind. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen das, was 2021, als wir Europameister geworden sind, ja auch so ein bisschen der Fall war. Also da strahlte einfach jeder Torgefahr aus, weil wir keinen Stürmer hatten, wie jetzt beispielsweise Deutschland mit Niklas Füllkrug oder die Spanier mit Alvaro Morata, der wirklich vorne permanent immer für Furore sorgt. Sondern dadurch, dass immer irgendwer aus dem Spiel genommen werden muss, sich Räume ergeben haben und dann einfach jeder schießen konnte. Ein Raspadori, ein Fratesi, genauso torgefährlich dann eben wie ein Scamacca oder ein Retegui. Scamacca hat, glaube ich, das Spiel gegen Spanien bestritten. Fand ich eine absolute Katastrophe. Ich habe Scamacca die gesamte Europameisterschaft gefühlt nicht gesehen, wenn er gespielt hat. Da fand ich Retegui noch deutlich aktiver. Der durfte dann ja auch im Spiel drauf gegen Kroatien ran.
Ja, aber da dürfen wir nicht Äpfel und Birne vergleichen. Also prinzipiell fand ich beide Stürme eine Katastrophe. Scamacca und Retegui.
Komplett, ja. Ich versuche nur das Positive noch dazu finden.
Aber das Ding ist, sie haben auch keine Bälle gesehen. Und ja, ein Retegui hat gegen Kroatien besser ausgesehen, aber das ist keine Kunst, dass gegen Kroatien, wo du deutlich mehr Bälle bekommst, besser aussiehst, als gegen Spanien, wo die gesamte italienische Mannschaft, bis auf einen Bastoni und einen Donnarumma und vielleicht einen Calafiori, weil das eigentlich muss man ihm jetzt mal abrechnen, waren ja alle grottenschlecht. Und wenn dann Scamacca da keinen Ball bekommt, dann kann er auch nichts machen. Retegui ist eingewechselt worden in der 75. Minute oder glaube ich in der 67. Minute. Der hat drei Ballberührungen in über 30 Minuten gehabt. Ganze drei Ballberührungen. Also das ist wurscht, wenn du da vorne hinstellst. Da kannst du einen Harry Kane hinstellen oder einen Cristiano Ronaldo in Bestform vor 10 Jahren. Wenn die überhaupt keinen Zugriff hat, das ganze Team, bringt da der beste Stürmer nichts. Meiner Meinung nach.
Und da schreibe ich dir auch so, ich habe hier die Ratings aus dem Spiel gegen Spanien vorliegen, während bei den Spaniern, sagen wir, zähle ich mal einfach mal schnell durch, 6 Spieler haben mindestens eine 7,6 und höher. Die meisten sind im 9er Bereich oder im 8er Bereich. Und dann schaust du dir die Mannschaft von Italien eben an und da sind alle tiefrot mit Ratings von dem schlechtesten Calafiori 2,7 bis einem Chiesa mit 3,1 und der einzige im grünen Bereich mit einer wirklich fulminanten 9,0 ist Gigio Donnarumma. Das sind die Werte von OneFootball, für die es nachschauen wollen. Und das finde ich sehr bezeichnend. Also wenn du eine Mannschaft hast, die so geratet ist, als ob sie 0-5 verloren hat, der Torhüter aber eine 9,0 hat, dann sagt das eine Menge einfach über dieses Team aus. Und gegen Kroatien musste man sich dann ja auch mal wieder bei Donnarumma bedanken, dass das Spiel so lange 0-0 stand. Der Mann hält einen irrsinnig dummen Handelfmeter von Fratesi, hält er noch Weltklasse. Wirklich, man muss sich diese Elfmeterparade einfach mal anschauen. Das Timing, was er hat, gegen einen wirklich sehr platzierten, harten Schuss, flach, flach auch immer sehr undankbar für einen Torhüter. Also wenn er wirklich komplett flach oder hoch kommt, sind das die schwierigsten, die dankbarsten sind, wer das Elfmeterschießen Portugal gegen Slowenien gesehen hat, die halbhohen Dinger. Da brauchst du einfach nur die richtige Ecke haben, irgendein Körperteil kriegst du als Keeper daran. Aber ganz flach und ganz hoch sind eben eine absolute Kunst. Und also nicht nur für den Stürmer, sondern eben auch für den Torhüter. Und das war sehr bezeichnend, dass Donnarumma uns da im Spiel gehalten hat. Und dann kam das Problem, was wir schon gegen Albanien in den 20 Sekunden hatten, was sich dann auch später im Achtelfinale gegen die Schweiz direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gezeigt hat, ist, wir waren die komplette EM durchgängig nicht mit dem Kopf da. Die Markus-Fehler nach 20 Sekunden, weil er nicht richtig da war, dann gegen Kroatien, du hältst einen Elfmeter, behältst den Ball im Spiel und kassierst, ich glaube, 40 Sekunden handgestoppt nach einem gehaltenen Elfmeter, ohne dass der Ball im Aus ist, trotzdem sehr freistehend das 0:1. Und dann später gegen die Schweiz, werden wir gleich zu sprechen kommen, auch direkt wieder nach Wiederanpfiff. Und das sind alles Punkte, das ist das höchste europäische Turnier. Auf dem Niveau wird so eine Unkonzentriertheit einfach bestraft. Und das wurde sie gegen Kroatien und das wurde sie gegen die Schweiz. Und dementsprechend muss man da wirklich sich fragen, wo die Konzentration der Spieler lag.
Also für mich ist da ganz, ganz klar ein gewisses Spalletti schuld. Der hat meiner Meinung nach hat er in diesem Turnier alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Der ruft dann 3-5-2 ein, lässt im Endeffekt nie spielen. Ich weiß nicht, der dumme Hund, der soll sich einfach einmal ein Interspiel anschauen und dann siehst du, dass ein Bastoni auf der linken Seite der Innenverteidigerposition zum Spielen hat, weil der echt gern nach vorne ausbricht und weil das seine angedachte Position ist. Und dann stellt der, und ich liebe Damian, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der größte Damian-Fan, aber dass ein Damian auf der linken Seite maximal befriedigend ist, weiß jeder. Und Spalletti stellt da Kraut und Rüben auf. Spieler auf Positionen, die ihnen bei Gott nicht so gut liegen, was jeder Calcio-Fan weiß. Jeder Calcio-Fan weiß, der ist auf der Position besser, der ist auf der Position besser. Aber Mr. Spalletti meint, er muss das ganz, ganz speziell aufstellen. Und immer eine neue Aufstellung bei jedem Spiel, das hat nichts mit Taktik zu tun gehabt, meiner Meinung nach, sondern mit Verzweiflung. Und die Krönung war, dass er dann zum Schluss einen Fagioli aufstellt gegen die Schweiz. Weil das war für mich eine absolute Vollkatastrophe. War an beiden Toren beteiligt. Am 1:0 verliert Barella und Fagioli den Gegenspieler. Und vom 2:0, wo sich Italien, ich weiß nicht, was sie für eine Idee hatten, auf der Mittellinie hinstellen und da anrushen wollen. Und Fagioli ist gänzlichst. Der ist nicht bedrängt gewesen, schlagt den irgendwie halbherzig einfach nach vorne. Die kriegen den Konter und das 2:0, danke. Also meiner Meinung nach, ich habe auch wirklich gehofft, dass Spalletti den Verein oder die Nationalmannschaft verlassen muss. Aber meiner Meinung nach ist hier ein Spalletti vollkommen schuld an der ganzen Misere. Lass ein Cambiaso spielen. Warum lässt du kein Cambiaso spielen? Warum nimmst du keinen Politano mit? Warum stellst du einen Fagioli auf? Warum stellst du einen Cristante auf? Ich verstehe es nicht. Warum spielt ein Bastoni nicht auf der linken Innenverteidigerposition? Warum spielt ein Darmian links, wenn du einen Cambiaso hast? Es ist unter aller Sau, was der da aufgestellt hat. Und meiner Meinung nach hat er weder geschafft, da eine klare Linie oder eine Struktur reinzubringen in dieses Team, noch hat er es nur ansatzweise geschafft, den Spielern das richtige Mindset einzuhauchen. Und deswegen ist für mich der größte Buhmann dieser EM, was Italien betrifft, der liebe Herr Spalletti.
Jetzt bist du schon auf das Taktische eingegangen, was ich komplett 1:1 so unterschreiben kann. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei der Bastoni-Misere, dass er unbedingt Calafiori spielen lassen wollte, der einfach eine tolle Saison bei Bologna gespielt hat. Und ist irgendwie okay. Diesen Kompromiss von Calafiori und Bastoni in der Verteidigung nicht hingekriegt hat. Also auch gegen Kroatien, Calafiori auf links, Bastoni als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette. Da ist dann mal Damian auf rechts gewesen und Di Marco und Di Lorenzo halt auf die Außen, ne, in der Defensive in die Fünferkette. So, das hatte mal wenigstens so ein bisschen was von dieser Grundidee, nach der er ja eigentlich immer spielen wollte, aber wie du sagst, jedes Spiel eine andere Taktik, jedes Spiel andere Spieler. Der Sturm gegen Kroatien waren Retegui und Raspadori. Raspadori hat bis dahin, glaube ich, auch noch gar nicht gespielt gehabt. Retegui hatte da seinen zweiten Auftritt. Die einzigen Konstanten waren eigentlich Barella, Di Marco und Di Lorenzo und Calafiori und Bastoni. Und Donnarumma logischerweise. Und ein Di Lorenzo hat wirklich auch sehr, sehr schlecht performt während der Europameisterschaft.
Unglaublich schlecht.
Der Blocker Inter ist gänzlich hinter den Erwartungen geblieben. Chiesa hat auf ganzer Linie enttäuscht. Einen Stürmer hatten wir einfach nicht. Und das sind die Sachen.
Aber einfach ja, auch, warum lässt du einen Barella auf der linken Seite im Mittelfeld spielen? Hast du kein einziges Interspiel gesehen? Barella, lass ihn rechts neben am Sechser spielen, auf der rechten
Seite. Gegen Kroatien
hat
er rechts gespielt.
Ja, aber und dann hat er wieder links aufgestellt. Grottenschlecht. Da war auch Barella einfach, also Entschuldigung, gegen die Schweiz. Grottenschlecht. Lass den rechts bitte spielen. Und lass keinen Darmian links spielen. Darmian spielt immer rechts und wir sind so souveräner Meister geworden. Jetzt musst du den links aufstellen. Der also irre. Also was sich der da gedacht hat, kann mir kein Mensch erklären. Kein Mensch. Warum nimmst du einen El Shaarawy mit? Bist du besoffen?
Ich meine, ich bin grundsätzlich persönlich ein Fan von El Shaarawy, aber in diesem System, was Spalletti hat spielen lassen, halt völlig fehl am Platz. Wenn du dir dann, also es sind wirklich 4 Spiele, 4 verschiedene Taktiken und mindestens 3-4 verschiedene Spieler pro Spiel neu reingekommen. Also, dass sich da keine Einheit formiert hat, wundert mich halt absolut nicht. Klar, es war ein bisschen gezwungen im Spiel gegen die Schweiz, einfach weil Di Marco und Calafiori gesperrt waren. Beziehungsweise Di Marco war, glaube ich, verletzt und Calafiori war gesperrt. Bedeutete, Mancini musste reinrücken.
Di Marco war ein Problem gehabt.
Genau, ja. Und Mancini musste reinrücken. Beim Gegentor gegen die Schweiz auch definitiv mit seine Schuld, dass er da nicht ordentlich blockt. Genauso fehlte da aber auch Bastoni in der Aktion. Also, dass er da den Ball irgendwie gefühlt am Fünfer annehmen kann und ihn Donnarumma aufs Tor knallt, darf nicht passieren in einer italienischen Innenverteidigung. Das ist gegen alles, wofür eigentlich eine italienische Innenverteidigung zu stehen hat. Und ich glaube auch, dass uns tatsächlich letzte EM 2021, wo auch vieles nicht rund lief, glaube ich einfach, dass wir ein unfassbares Glück hatten, dass ein Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci noch zusammengespielt haben. Und die viele Situationen einfach durch ihre Erfahrung auch wettmachen konnten. Und sei es auch einfach nur der Zupfer, den Chiellini auch gegen Saka im Finale gemacht hat, den hätte keiner von denen gemacht, die dieses Jahr bei der Europameisterschaft dabei gewesen wären. Und das sind alles so kleine Nuancen. Und man muss letztendlich sagen, okay, die Nationalmannschaft ist im Umbruch, es sind viele junge Spieler. Aber was Mancini geschafft hat, was Spalletti nicht geschafft hat, ist rumzuprobieren und den perfekten Kader zusammenzustellen. Und zwar nicht den perfekten Kader, weil das sind die besten Spieler des Landes, sondern den perfekten Kader, das ist das perfekte Team. Für die Formation, die ich spielen lassen will, sind das die Spieler, die diese Position am besten bekleiden, die auch am besten miteinander klarkommen, weil mittlerweile wird ja auch klar, es gab wohl im Team sehr viele Ungereimtheiten zwischen den Spielern, die Spalletti nicht moderieren konnte. Und damit fängt es ja schon an, Zusammenstellung des Kaders.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ein Thema war ja eben auch Fagioli, dass er den mitnimmt, nachdem er ja auch Sandro Tonali verpetzt hat, dass das sehr, sehr viele Spieler ziemlich beschissen von Fagioli gefunden haben, dass das ein Mitgrund war, dass da echt keine Harmonie im Team geherrscht hat. Und ich musste, sorry, das hat nichts mit Juve zu tun, aber ich musste weiterhin auf Fagioli hinbashen, weil da einfach ich nicht verstehen kann, dass man Spieler ohne Praxis, der noch dazu anscheinend für interne Probleme sorgt, mitnimmt und dann so eine Scheißpartie gegen die Schweiz abliefert. Also es ist für mich unerklärlich, unerklärlich. Und ich sehe es so schwarz. Und jetzt greife ich noch eins vor für die WM. Wie willst du denn aus dem Haufen, wie willst du denn aus diesem Scherbenhaufen dann auch irgendwie halbwegs ein Mosaik bauen? Das ist ja, das kannst du zusammenkehren und zum Altglas werfen. Das ist irre.
Zur Zukunft würde ich auch später nochmal zu sprechen kommen. Auch da gibt es ja Veränderungen beziehungsweise keine Veränderung. Fagioli nach einem Jahr mitzunehmen, ich fand es grundsätzlich nicht schlecht, weil ich ein großer Fan einfach von der Spielart Fagiolis bin. Dass Fagioli aber natürlich nicht der Spieler ist, der er vor einem Jahr war, war auch jedem bewusst. zu Spalletti auch da nochmal so ewig lange auch an Giovanni Di Lorenzo festzuhalten, zeigt halt, dass er da eine komplette Napoli-Brille noch auf hatte aus seiner Meistersaison. Das war sein Kapitän. Dementsprechend hat er ihm einfach Spiel für Spiel blind weiter vertraut und völlig egal, wie weit er einen ins Verderben gestürzt hat. Spalletti hat daran festgehalten. Witzigerweise an der Konstante hat er festgehalten, aber an den anderen nicht.
Wir haben einen Cambiasso und einen Damian auf der Position. Lass da einen Damian auf seiner rechten Seite spielen. Der wird dir dann nichts zaubern. Garantiert nicht. Aber der wird dir auch definitiv nicht so viel Scheiße bauen wie ein Di Lorenzo. Wobei ich sagen muss, gegen Spanien war schon gut, dass er da, ich meine, Di Lorenzo hat es nicht gut gemacht, aber gegen Spanien, glaube ich, war der Beweggrund, Di Lorenzo aufzustellen, weil Darmian einfach zu langsam ist. Weil wenn da ein Williams daherkommt, der einfach ein fucking geiler Dribbler ist, glaube ich, dass, und noch dazu ein unheimliches Tempo hat, ich glaube, das war der Beweggrund, warum man gegen Spanien Di Lorenzo spielen hat lassen. Aber trotzdem, du hast einen Damian mit und du hast einen Cambiasso mit. Bitte lass die beiden spielen und nicht an Di Lorenzo die ganze Zeit. Also es ist für mich eine unerklärlich. Und dass man auch keinen Ball nach vorne bringt. Scamacca hat sich teilweise den Ball auf der Mittellinie als Anspielstation holen müssen. Es gab ja keinen Spielaufbau. Das war ja absolute Vollkatastrophe. Also ich weiß nicht, wie man das hinbekommen soll.
Thema WM müssen wir auf jeden Fall nachher drauf eingehen, aber jetzt schon mal vorweggenommen, es wird ja auch einfach von Jahr zu Jahr schwerer, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, weil da ja immer nur der Gruppensieger direkt für qualifiziert ist. Und wenn du halt solche Performances ablieferst, nicht nur in der Qualifikation, sondern eben dann auch Nations League und dann eben auch das Turnier, wo du letztendlich spielst, wie zum Beispiel verpasste Weltmeisterschaften, die letzten zwei, dann wird es immer schwerer, weil du bekommst immer ein großes Team vor die Nase gesetzt, was irgendwie Deutschland, Spanien, Frankreich heißt. Und wenn du logischerweise hinter diesem Team endest, dann musst du in eine Playoff-Runde. Und in der Playoff-Runde bist du als Italien immer das Team, das am meisten zu verlieren hat. Und mit so einem blutjungen Kader machen die sich schon die Hose, bevor der Anpfiff überhaupt ertönt ist. Ich finde es so bitter, wir schießen wirklich gegen Kroatien in dieser letzten Sekunde durch wirklich einen absolut schönen Angriff, der wirklich nochmal Kampf hatte, der nochmal Leidenschaft hatte. Calafiori treibt den Ball nach vorne, legt ihn nochmal nach außen.
Unglaublich geil.
Und Zaccagni.
Unglaublich gut, Calafiori.
Und Zaccagni trifft den wirklich so butterweich und legt ihn ins Netz wie ein Del Piero gegen Lehmann. Also war bei uns auch völlige Ekstase. Wir haben das ganze Brauhaus auseinandergenommen, wo wir als italienische Gruppe geguckt haben. Das war wirklich unfassbar geil. Sind danach noch feiern gegangen und das ist das, was ich an der EM so schön finde und auch jetzt, dass sie halt hier direkt vor unserer Haustür stattfindet. Wir waren dem Abend noch in Clubs und Bars mit albanischen Fans, kroatischen Fans, Dänen waren da, Georgier viele, Tschechen waren sehr viel da, das also weil die auch viel natürlich in Hamburg gespielt haben. Und das war einfach so unfassbar geil und dieser Abend hatte mir so ein Gefühl gegeben von, ja, jetzt können wir vielleicht doch noch mal besser werden, als wir es in den letzten Spielen gemacht haben. Und dann kommt das Spiel gegen die Schweiz und ich bekomme 2 Tage vor diesem Spiel 2 Tickets noch. Und fahre danke, mit Anuccio. Einem Kollegen dann, genau, Grüße gehen noch mal raus, Anuccio. Vielen, vielen Dank für die Tickets, dass wir uns die nehmen konnten. Und es war ein unvergesslicher Trip nach Berlin. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben da so tolle Menschen auch kennengelernt auf dem Fanfest und generell in der Stadt. Wir haben sogar einen kleinen Fanmarsch organisiert, die wir dort kennengelernt haben, weil der ist aktiv in der Szene von Werder Bremen und ich ja bei St. Pauli. Dementsprechend hatte man da auch sich auch ganz gut zusammengefunden und hatte organisiert, dass man mit 4 Leuten vom Fanfest losgelaufen ist Richtung Stadion. Lass es 2,5 Kilometer sein. Und wir sind mit 50 Mann angekommen, weil sich immer mehr Leute uns angeschlossen haben, Fangesänge angestimmt. Und es war richtig geiles Wetter durch Berlin. Und es war so eine Euphorie drin. Und ich dachte, es wird knapp, aber wir schlagen die Schweiz. Und du bist auf der guten Seite des Turnierbaums. Du wirst Zweiter und landest auf der guten Seite des Turnierbaums, wo du weißt, okay, wenn wir die Schweiz schlagen, dann geht es danach gegen zu dem Zeitpunkt England oder Slowakei dann im Viertelfinale. Und die Engländer überzeugen nicht und die Slowaken sind theoretisch auch immer schlagbar, obwohl man sagen muss, dieses italienische Team hätten auch die Slowaken kaputt gemacht. Aber es war ein machbarer Baum. Und
ich war genauso
auf der anderen
euphorisch
Seite waren die Brecher.
Ich war genauso euphorisch und optimistisch, blind optimistisch wie du. Und dann kam einfach
es
so
war
eine
perfekt.
Ernüchterung gegen die Schweiz. Es war, und weißt du, was mich dann so geärgert hat? Da ist ja nicht einmal wirklich, wenn du schon keinen Zugriff hast, ja, dann hau mal einen aus die Schlapfen, dann mach mal ein Foul, dann zieh ihn am Leiberl, dann beiß einmal, zeig ein bisschen Grinter. Und das war nichts, das war lauwarmer Kamillentee, was die da gespielt haben, das war irgendwas.
Werbung.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Ich fand's auch krass in der Kurve, einfach die Stimmung flachte sehr schnell ab, als das Spiel angefangen hat, einfach aufgrund der Art und Weise, wie das italienische Team aufgetreten ist. Und da hätte auch das Tor, was beinahe für uns gefallen ist, durch einen abgefälschten Ball, wo Sommer mal wieder nur hinterher guckt, was er irgendwie seine ganze Karriere ja macht bei Gegentoren, wäre vielleicht nochmal kurz Hoffnung aufgekeimt. Aber letztendlich, jeder Italiener war sich an diesem Tag ja auch einig, es war verdient verloren. Und wir haben bei dieser Europameisterschaft, so bitter das ist, nichts zu suchen. Und für mich bitter, weil ich die letzten Wochen hier, ich werde trotzdem Italien-Sachen tragen, aber mir natürlich was anhören darf und dementsprechend heute Abend auch den Spaniern die Daumen drücke, damit ich mir wenigstens danach nicht das Jubelgeheule von Deutschland anhören muss, wenn die Europameister werden, weil das ist ja auch irgendwo mein Turnierfavorit mit den Spaniern zusammen. Aber abschließend einfach nochmal zur ganzen Fehlerkette von Spalletti. Die Mannschaft war auch keine Einheit. Es fing an mit der Kaderzusammenstellung. Ich fand es sehr befremdlich, auch wenn er es so ein bisschen revidiert hat, angeblich. PlayStation-Verbot, keine Handys am Tisch, keine Kopfhörer, Verbote, Verbote, Verbote. Dafür Ordnung und Disziplin, nicht zu viele Scherze auf dem Platz. Und das ist eine Herangehensweise. So kannst du in meinem Verständnis nicht mit einer italienischen Nationalmannschaft rangehen. Eine italienische Nationalmannschaft, das sind kleine Kinder. Die brauchen ihren Spaß, die müssen ihren Spaß am Fußball entwickeln und beibehalten während so eines Turniers, wie 2021. Napoletanische Lieder, kleine Scherze die ganze Zeit, kleine Klapse in den Nacken, auf dem Hinterkopf, einfach Spiel, Spaß und Freude, und dadurch ist ein Team zusammengewachsen. Und das sage ich ja immer wieder, wir haben die Euro 21 nicht gewonnen, weil wir das beste Team waren vom Fußballerischen her, sondern wir waren das beste Team vom Teamgefüge her.
Ja,
und das war das, was uns dieses Jahr einfach komplett gefehlt hat. Und Ordnung und Disziplin kannst du vielleicht von der deutschen Nationalmannschaft erwarten, aber nicht von einer italienischen. Und ironischerweise machen die Deutschen dieses Jahr genau das, was die italienische 21 gemacht hat. Ich sehe die Videos, wie die am Pool chillen und zusammen noch Fußball rüberkicken, wie die lachen, wie sie zusammen Radfahren, wie sie Tischtennis spielen, laut sind. Und du hast das Gefühl, ja, da, bei den Deutschen, da wächst eine Mannschaft zusammen, da wächst ein Team zusammen. Und die haben geile Typen, muss man ja auch sagen. Ne?
Also, ja, definitiv.
Die fehlen uns, die haben einen Niklas Füllkrug, so. Wir haben kein Pirlo mehr, kein Gattuso mehr, kein Buffon mehr, so, die so einen eigenen Charakter hatten. Ich weiß nicht, wer da aus unserer Nationale hätte rausstechen können. Und Spalletti hat sich dann ja lieber drauf eingeschworen, bei der PK große Töne immer zu spucken. um danach nicht abzuliefern. Das ist das Peinlichste.
Das Interview von Spalletti war das aller, also nach dem Ausscheiden, das aller peinlichste, wo er ja Inzaghi und Inter die Schuld gibt, weil er weiß nicht, ob die noch so intensiv trainiert haben, nachdem sie Meister waren. Hat er wortwörtlich gesagt. Das ist
seine Aufgabe. Ja, das ist Spallettis Aufgabe, dafür gesagt, zu sorgen, dass sie intensiv trainieren.
Das ist der größte Klatzenclown im italienischen Fußball. Also der hat bei mir alles verspielt. Da nicht mal die Größe haben und sagen, ja, vielleicht habe ich einfach Scheiße aufgestellt, vielleicht habe ich einfach Scheiße einberufen, vielleicht habe ich den Jungs nicht den Hauch von Grinta einhauchen können. Ich war ein grottenschlechter Nationaltrainer. Das hätte er sagen können.
Aber er sagte, ja, es sei seine Schuld, aber, ne, so der Klassiker, aber, und dann kamen die Ausreden. Du weißt selber genauso gut wie ich, wenn er das sagen würde, es ist meine Schuld, wie ich den Kader zusammengestellt habe, es ist meine Schuld, wie ich die Mannschaft behandelt habe, es ist meine Schuld, wie ich aufgestellt habe, dann hat er keinerlei Legitimation, italienischer Nationaltrainer zu bleiben. Und perfekte Überleitung eigentlich.
Die hat er jetzt schon, genau, nicht bei meiner Meinung nach.
Perfekte Überleitung, wie geht es jetzt weiter?
Lass mal noch mal ganz kurz den Max zu Wort kommen, wie er die EM gesehen hat, bevor wir die Zukunft prognostizieren. Also, bitte Max, wie würdest du das ganze Thema einschätzen?
Man weiß nicht, man braucht da gar nicht irgendwie groß drauf eingehen. Das war einfach nur wirklich bieder, peinlich, ohne Leidenschaft, ohne nichts. Ja, wie gesagt, das Ü-Tüpfelchen im Ausscheiden war ja dann einfach, dass der Herr Spalletti natürlich, dass er noch quasi, so wie ich das gelesen habe, noch auf Inzaghi, unseren Trainer, beziehungsweise die Inter-Spieler schiebt, dass wir nach unserer frühen Meisterschaft dann irgendwie nicht mehr den Elan hatten und die Fitness und so, wo ich mir denke, ja, wenn du es als Trainer nicht gebacken kriegst, irgendwie Automatismen einspielen zu lassen, kurze Zeit hin und her, weil Mancini in die Wüste ging fürs große Geld, ja, hat man einfach wirklich das Gefühl, dass der gute Herr Spalletti nicht mal ansatzweise das herausholen konnte aus dem Kader, was denn eigentlich möglich wäre, weil ein Weiterkommen wäre auf jeden Fall drin gewesen. Aber naja, 2010 lässt grüßen. Ja, wie gesagt, die einzige positive Überraschung war natürlich Califiori, der jetzt groß im Schaufenster steht und wohl anstatt zu Juve dann zu Arsenal fürs große Geld gehen wird, auch verständlich. Spielerisch und finanziell haben die Gunners da mehr zu bieten. Ja, auf der einen Seite finde ich es gut, dass der Spieler nicht zur direkten Konkurrenz und vor allem nicht zu Juve geht. Auf der anderen Seite natürlich schade, dass so ein italienischer Nationalspieler und einer der kommenden Stars, der es gerade dazu dann natürlich ins Ausland geht, aber gut. Man kann nicht alles haben. Ja, wie gesagt, ein biederes Ausscheiden, mehr als peinlich, dass der Trainer das am Ende dann noch quasi Inter dann in die Schuhe gefühlt schieben will, anstatt sich an der eigenen Nase zu zupfen. Mehr als peinlich, und ich hoffe, dass er gehen wird oder gegangen wird, weil, ja, man hat immer das Gefühl, dass der gute Herr wirklich dieses One-Hit-Wonder mit Napoli einfach ist. In dem Sinne, bis zur nächsten Saison. Ciao, ciao.
Gut, David, das war der Max. Wie geht's weiter? Fahren wir zur Weltmeisterschaft, fahren wir nicht zur Weltmeisterschaft? Ich sehe komplett schwarz. Ich würde, wenn dann, nach so einer desaströsen Leistung einen kompletten Umbruch starten, weil man sagt ja, das ist ein Projekt jetzt, er möchte die Mannschaft verjüngen, das ist ein junges Projekt. Also meiner Meinung nach, ein Projekt beginnt dann, wenn man merkt, es tut sich etwas, es arbeitet etwas und da wächst etwas heran. Das war irgendwas. Also ich schwöre es dir, da hättest einfach quasi, als hättest wahllos auf transfermarkt.at Spieler mit italienischer Staatsbürgerschaft gesucht, die stellst da mal auf und sagst, macht's Fußball. Spielt es einfach mal irgendwie und hat gesagt, okay, aber jetzt machen wir Fünferkette. Nein, doch nicht. Du bist eigentlich Rechtsspieler. Heute spielst links. Das war ja, ich weiß nicht. Ich, bin.
Es war dilettantisch. Es war dilettantisch. Absolut. Und desaströs. Und ich weiß leider gerade nicht, wer es gesagt hat, aber ein italienischer Reporter müsste es gewesen sein, der sich nach dem Ausscheiden dazu geäußert hat und meinte, es gab keinen Trainer in der italienischen Nationalgeschichte, der nach solch einem Turnier und solch einem frühen Ausscheiden und desaströsen Ausscheiden in der Nationalmannschaft verblieben ist. Ich glaube, was man Spalletti zugute halten muss, ist der Punkt, dass er eingesprungen ist, als Mancini gefühlt in einer Nacht- und Nebelaktion von heute auf morgen den Job hingeschmissen hat. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es wenig Trainer gab, die in Frage gekommen sind. Ich glaube, dass du mit Spalletti noch den größten Namen bekommen hast. Die Frage ist, ob es so klug war, gleich den erstbesten Namen zu nehmen. Lässt sich natürlich jetzt im Nachhinein leicht sagen. Von daher bin ich auch der Letzte, der jemand nicht eine zweite Chance gibt. Aber auch ich sehe sehr, sehr schwarz, was die Qualifikation für die WM angeht. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie wir in der Nations League stehen. Ob wir noch in der A-Gruppe sind. Ich glaube, ob wir abgestiegen sind, sogar in die B. Also so oder so, wir müssen uns über den ganz normalen Weg qualifizieren. Und wir werden ein großes Land vor die Schnauze gesetzt bekommen. Und das werden die Franzosen, die Deutschen, die Engländer oder Spanier sein. Und wenn wir da nicht auf einmal spielen, wie, und das haben wir noch nie in der Geschichte, wie die Besten der Welt, werden wir Zweiter. Und wenn wir Zweiter werden, dann geht's eben wieder in eine Qualifikationsrunde. Du hast es gesagt, das Team ist jung, es soll noch weiter verjüngt werden. Gerüchten zufolge muss man ja sagen, wird ein Jorginho, ein Acerbi und ein Damian nicht weiter in der Nationalmannschaft berücksichtigt werden. Hat auch Altersgründe. Und ja, Spieler wie Carnesecchi, Di Gregorio, Casadei, Locatelli. Warum ein Locatelli nicht mitgenommen wurde? Für mich komplett unverständlich. Ein Orsolini nicht mitgenommen wurde? Komplett unverständlich. Auch er. Scalvini, Odoji, Zaniolo. Das sind Spieler, die ja vermutlich jetzt wieder reinrücken werden nach diesem Turnier. Wir haben eine U17, die Europameister geworden ist, und eine U19, die amtierende Europameister ist. Da sind Spieler wie Camarda, Cittadini, Fazzini, Prati, Pagano, Pisilli und Volpato mit drin, Ndur auch. Also du hast viele junge Namen, die nachkommen können, aber die Weltmeisterschaft ist in 2 Jahren. Und du kannst nicht so viel verändern, dass du jetzt einen 17-jährigen WM-reif prügelst. Also, das wird nicht funktionieren. Du hast vielleicht 1, 2, die du am Ende dafür mitnimmst, aber grundsätzlich ist das Gerüst das, was wir bei der Euro gesehen haben, mit vielleicht 5, 6 ausgetauschten Spielern und demselben Trainer. Und ich habe das Gefühl, weil wir gesehen haben, dass Spalletti an einem Di Lorenzo ewig festgehalten hat, an dieser Art Fußball zu spielen ewig festgehalten hat, habe ich einfach das Gefühl, dass er auch da an seinen Prinzipien von vor der Euro festhalten wird, die in der Euro nicht funktioniert haben und es zur WM dann auch nicht besser aussehen wird.
Mir da ganz sicher, dass Spalletti ein absoluter dummer Sturschädel ist. Das hat auch unter Zeiten der Roma auch einen Francesco Totti spielen lassen. Also jeder, der sich die Doku Mike Amo Francesco Totti angesehen hat, sieht, was das eigentlich für ein ignoranter Mensch ist, der nur auf seine Meinung pocht und anscheinend nicht wirklich viel Wert auf konstruktive Kritik legt. Und deswegen, also ich sehe da komplett schwarz. Es tut mir leid, ich bin da absolut nicht mehr positiv gestimmt. Ich wünsche mir natürlich, aber...
Ja, schwierig. Ich finde es gut, dass Buffon Delegationsleiter bleibt. Dass Spalletti bleibt, halte ich nicht für richtig. Die Frage wäre jetzt noch an dich. 2 habe ich jetzt noch, oder 3 habe ich jetzt noch zum Abschluss. Frage 1, Trainer. Welchen Trainer würdest du denn am liebsten bei den Azzurri sehen? Völlig egal, dass er gerade einen festen Vertrag irgendwo hat, weil als ich in Berlin war und wir uns mit den Italienern dort unterhalten haben, da fiel auf jeden Fall ein Name sehr, sehr häufig. Und der gehört zu dem Verein, dessen Trikot da über deinem Stuhl hängt.
Inzaghi.
Als Nationaltrainer. Mal völlig davon abgesehen, dass du ihn gerne bei Inter hast, einfach die Idee Inzaghi als Nationaltrainer. Wäre das was? Wird er nicht machen,
natürlich.
Aber wäre das was?
Also Inzaghi hat vor allem hat bei Inter bewiesen, dass er mit vorhandenem Material, dass er das perfekt einstellen kann. Conte hat Inter verlassen, ein Lukaku hat Inter verlassen, ein Hakimi hat damals Inter verlassen, ein Eriksen hat Inter verlassen und Inter hat auch den, ist noch immer ein bisschen im Sparkurs und Inzaghi muss mit dem vorhandenen Material arbeiten und meiner Meinung nach hat er gezeigt, was er aus Spielern rausholen kann, die am ersten Blick vielleicht nicht unbedingt Weltklasse sind, aber dass er einen Weltklasse-Kader formen kann, indem er einfach da wirklich eine eindeutige Spielphilosophie implementiert. Und das hat er bei Inter gezeigt. Da, ich meine, natürlich gibt es bei Inter Weltklasse-Spieler, aber das Ganze kann man eben dann auch ergänzen mit einem Acerbi, mit einem Mkhitaryan, mit einem Darmian. Das sind ja alle Spieler, die, ich glaube, nicht mehr so groß am Zettel bei irgendwem waren. Und der haucht einem Mkhitaryan noch einmal eine dritte Lunge ein und noch einmal 2 Jahre Karrierefrühling. Und vielleicht hätte das bei einem Jorginho genauso geschafft. Also ich ist sicherlich ein guter Tipp und ansonsten hätte ich gesagt, ja, ein Spieler, den ich die letzten Podcast immer schon, ein Trainer, den ich immer sehr, sehr gelobt habe, die letzten Podcast, der jetzt bei Juve unterschrieben Allegri. Hat. Aber, natürlich Allegri. Wäre aber meiner Meinung nach sogar in erster, also wenn jetzt Paletti das Ganze mal Revue passieren lässt und sagt, na, eigentlich bin ich scheiße und eigentlich sollte ich meinen Hut ziehen, beziehungsweise einfach mal die Nationale verlassen, dann wäre wirklich die logische Konsequenz, dass ein Mr. Allegri das übernimmt. Also so unlogisch ist das nicht. Und
das ist nicht unlogisch, aber das wäre für den
Fußball. Und eins garantiere ich dir aber auch, der macht es besser als Paletti. Weil dann hast du zumindest eine Philosophie, eine Spielphilosophie. Ob die jetzt schön ist, oder ob man diese sehen möchte, sei dahingestellt. Aber das ist nicht mehr ein wilder Haufen, wo man irgendwas zusammenspielt. Wo man einfach nur mehr den Ball wegschlägt und irgendwie hofft, Kick and Rush. Also das, ja. Aber ja, Inzaghi wäre wahrscheinlich der Richtige, weil er meiner Meinung nach auch aktuell der beste Trainer in Italien ist.
Ich hätte, also Inzaghi kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, ist allerdings die unrealistischste Option einfach aufgrund der aktuellen Lage. Was ich finde, man verpennt hat, ist direkt nach dem Ausscheiden die Fühler auszustrecken nach einem anderen Trainer, und zwar einer, der gerade in Marseille unterschrieben hat. Roberto De Zerbi. Jung, eine sehr gute Spielphilosophie. Fabian Hützler von St. Pauli hat sich da sehr viel abgeguckt, ist mit St. Pauli aufgestiegen, übernimmt jetzt bei Brighton. De Zerbi ist weg bei Brighton. Wir tatsächlich bei St. Pauli 3 bauen auch sehr viel in der Analyse auf Brighton auf, weil das wirklich ein sehr moderner, guter Fußball ist, der da eben gespielt wird. Vielleicht muss man das rauscutten. Ne? Das ist unsere eigene Strategie, die ich hier verrate. Naja, nein, also wer sich Spiele von De Zerbi und Hürzeler anguckt, der erkennt da eben eine klare Struktur und die ist vorgeprägt eben vom Italiener. Und den hätte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen können. Als Nationaltrainer, jung und hungrig und nochmal Bock, bleibt, glaube ich, aber einfach gerne gerade im Vereinsfußball. Aber wäre jetzt, finde ich, für mich die ideale Lösung gewesen, Spalletti zu ersetzen.
Ja, gehst du damit? Natürlich auch. Würdest du mitgehen? Ist immer eine Option. Aber angeblich ein bisschen ein schwieriger Charakter, aber lässt einen extrem interessanten und attraktiven Fußball spielen. Wäre natürlich auch
eine Option. Schau dir unsere alten Nationaltrainer an. Conte, Spalletti und so weiter. Also schwieriger Charakter scheint ja wirklich kein Ausschlusskriterium zu sein bei der Jobwahl. Also von daher schauen wir mal. Genau, zweite Frage, die ich da noch an dich hätte. Was war dein EM-Moment? Trotz allem, dass wir ausgeschieden sind, was war dein Moment? Meiner war das Tor von Sakanje, aber vielleicht hast du ja einen anderen oder auch den gleichen.
Ich hab zwei. Prinzipiell muss man sagen, ich habe das Tor von Nicolò Barella. Wie er den im ersten Spiel gegen Albanien einfach perfekt nimmt und wunderschön da in die Maschen schießt. Und das zweite ist ganz klar Calafiori, der Moment, wo er durchbricht. Wo er sich da das Herz nimmt, als Innenverteidiger da durchbricht und den perfekt für Zaccagni auflegt. Für mich Calafiori die Entdeckung der Saison. Mich freut es, dass er sehr, sehr gut bei der EM performt hat, weil anscheinend sind jetzt auch finanzkräftigere Vereine als Juve auf ihn aufmerksam geworden.
Da musst du dich mal wirklich hinterfragen.
Es ist schade für die Liga.
Du bist schadenfreudiger, dass Juve kein Calafiori bekommt, weil er zu teuer geworden ist durch die EM. Übrigens auch total unverständlich für mich, wieso der Wert von Calafiori so ins Unermessliche steigt und wegen der EM-Performance mit dem Aus im Achtelfinale und Chiesas Marktwert auf 25 Millionen fällt wegen einem Ausscheiden im EM-Achtelfinale. Also, dass die beiden unterschiedlich performt haben, ist klar.
Weil Calafiori Weltklasse gespielt hat, noch keine Bänderverletzung gehabt hat und einfach, er ist der Shootingstar aktuell im italienischen Fußball, ganz klar.
Und Engländer haben wieder genug Geld und wir verlieren in Italien schon wieder einen Weltklasse-Spieler.
Ich gebe dir vollkommen recht.
Ich bin darüber nicht happy.
Ja, nein, vollkommen wäre ich auch nicht. Also wenn sich Inter mit dem einig gewesen wäre.
Du grinst mir zu viel dafür, dass du nicht happy bist.
Ich hätte ein riesiges Problem damit. Ich mag den Jungen extrem. Ich finde ihn allein von der Optik her mag ich ihn.
Maldini,
no homo natürlich. Ja, nein, aber ich finde einfach wirklich, ich finde ihn von seiner Spielphilosophie, von seinen Ansätzen, ich finde ihn einfach richtig, richtig cool. Und es ist natürlich ein herber Verlust für die Serie A, dass so ein Spieler dann nach England wechselt. Aber ich hätte mir genauso auch schwer dann einen Spieler, den ich sehr, sehr mag, im Juve-Dress zu sehen. Also es ist ein weinendes und ein lachendes Auge da dabei.
Gott. Ach, definitiv. Aber du magst doch auch einen Paolo Maldini und den hast du dein ganzes Leben lang in einem Milan-Trikot gesehen. Also es geht ja. Und ein Gigi Buffon.
Ich mag auch einen Gigi Buffon, also, ich mag auch einen Dybala.
Das hätte auch Calafiori für dich sein können. Wenn Bologna denn nicht so. Also ich habe auch gelesen tatsächlich, dass das Verhältnis zwischen Bologna und Juve gerade sehr, sehr angespannt ist durch den Motta-Transfer. Sodass Bologna noch weniger Bock hat, noch einen Spieler an Juve abzugeben. Ich hatte immer so ein bisschen gehofft, dass der Wunsch von Calafiori, und das war ja ganz klar, dass er gesagt hat, er möchte zu Juve gehen, dass man da vielleicht eine Einigung findet. Jetzt soll er wohl aber auch mit Arsenal sich geeinigt haben, wahrscheinlich auch, weil ihm gesagt wurde, du, für das Geld, was Bologna will, wird Juve aussteigen. Dann musst du dich halt als Spieler auch mit anderen Optionen
auseinandersetzen. Er passt zu Arsenal, muss ich sagen.
Ja, aber er passt auch zu Juve.
Ja, klar, aber ich bin froh, dass es Arsenal geworden ist, ganz ehrlich. Da bin ich wirklich froh, dass wenn er schon auf die Insel wechselt, dass Arsenal ist, die da wirklich eine Philosophie und auch ein Projekt haben, ein junges Projekt, ein spielerisch sehr attraktives Projekt, seit Jahren gestartet haben unter Arteta und dass das nicht Chelsea ist, die da wieder mal irgendeinen Innenverteidiger fürs teure Geld holen und dann wieder verheizen oder Manchester City oder Manchester United, wo er wahrscheinlich komplett verkackt hätte, wenn er zu United gegangen wäre. Also deswegen bin ich froh, dass es Arsenal ist, weil ich glaube, dass er sich dort auch mit Abstand am meisten entwickeln kann. Also für ihn ist es, glaube ich, wenn er schon auf die Insel geht, der richtige Schritt. Und es ist noch immer auch ein bisschen Schadenfreude da, weil es gab einen Bremer Deal, der eigentlich mit Inter durch war und wo dann auch Juve noch reingrätscht ist und einfach mal ein bisschen mehr Geld um sich geworfen hat. Deswegen, ja. Vielleicht habe ich
das. Du bist doch einfach nur froh, dass das eure Scudetto-Chancen erhöht und nichts weiter.
Ja, aber sonst macht Juve einen guten Transfermarkt, aber das bereden wir in einer anderen Folge.
Ja, das bereden wir zur neuen Saison. Das ist jetzt der offizielle Abschluss, weil wir ja noch eine Europameisterschaft hatten. Also den Serie-A-Abschluss hatten wir bereits vor ein paar Wochen schon. Heute jetzt nochmal abschließend Revue die EM passieren lassen. Genau, Gladbach-Spieler und TV-Experte bei dieser Europameisterschaft, Christoph Kramer, hat es auch immer wieder und wieder gesagt, was für ein großer Fan er von Calafiori ist, die Entdeckung dieser EM und für ihn auch der beste Spieler dieser Europameisterschaft.
Übertreibt ein bisschen, aber
ja, aber der hat sich wirklich in diesen Spielertypen auch verliebt und das können wir ja auch sehr gut nachvollziehen, weil man einfach dieses exorbitant enorme Potenzial gesehen hat, was Calafiori hat. Und das bei einem Team, das im Achtelfinale ausscheidet. Also das sagt ja auch noch mal mehr aus, dass es nicht, weil man im Finale steht, sondern der hat sich wirklich durch seine Leistung nach 4 Spielen bzw. 3 Spielen so in den Fokus gespielt von Leuten, die vorher auch nicht so viel Berührung mit ihm hatten, weil in Deutschland gilt ja auch, who the fuck is Bologna. Dann bringe ich auch noch ein zweites Highlight bei mir rein. Es ist einfach das Singen der Hymne gewesen. Völlig egal, ob auf der Meile, im Brauhaus oder dann auch letztendlich im Stadion. Das ist immer ein sehr, sehr schöner Moment, weil es wirklich auch super laut ist und da man wirklich Gänsehaut kriegt und hat schon Spaß gemacht. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl im Spiel gegen die Schweiz, es war leiser von den Spielern her als davor. Vielleicht auch nur im Nachhinein. Aber irgendwie zeichnete sich da, glaube ich, schon ein bisschen ab, dass die Kraft die verlassen hatte. Die wirkten sowieso für mich sehr müde, als ob sie viel zu viel trainiert hätten. Was in einem Achtelfinale niemals passieren darf als große Nation. Wenn die Rumänen anfangen, im Achtelfinale müde zu werden, so wie die Waliser damals im Halbfinale 2016 von der Euro, fair enough. Sie haben nicht damit gerechnet, so weit zu kommen. Aber als Italien musst du die Kaderbreite und die Spieler von der Kondition haben, im Achtelfinale nicht immer einen Schritt langsamer zu sein als die Schweizer. Weil die Schweizer sind letztendlich alles Bundesliga- und Serie-A-Spieler. Da musst du auf einem Niveau sein können. Und unser Niveau ist mittlerweile scheinbar nicht einmal mehr die Schweiz. Frage zum Abschluss. Wer wird Europameister, Björn? Ich hatte ja schon gesagt, ich glaube, und das habe ich schon Wochen vor der Europameisterschaft gesagt, Wochen bevor Deutschland die Testspiele gegen die Niederlande und Frankreich gewonnen hat, in dieser EM-Euphorie mit diesem Team ist da einfach mega was möglich, auch wenn sie vielleicht nicht das beste Team spielerisch sind. Deutschland wird Europameister und das wird sich ja heute herausstellen, wenn Deutschland Spanien schlägt, dann kommt da nichts Großes mehr, was sie nicht schlagen könnten. Es kommen die Franzosen, die nicht performen, die Portugiesen performen auch nicht. Also ab da ist Deutschland absoluter Favorit. Im Finale könnten dann irgendwie die Türken warten oder die Schweizer, vielleicht die Engländer, die aber auch nicht überzeugen. Also es kommt nach den Spaniern einfach kein ganz schwerer, unmöglicher Brocken mehr. Vielleicht scheiden sie aber auch gegen die Spanier aus, dann hat sich's erledigt, aber ich bleibe dabei, Deutschland wird Europameister. Wer wird's bei dir?
Prinzipiell muss ich sagen, es hat ja ein Team bis jetzt mit Abstand am meisten überzeugt, das ist einfach Spanien. Und deswegen glaube ich auch, dass Spanien das machen wird. Also mein Tipp ist Spanien, ich hoffe auf Holland, muss ich sagen.
Nach links, nach rechts.
Ich hoffe auf Holland. An zweiter Stelle würde ich sonst sogar wirklich den Deutschen gönnen. Ich bin ja beruflich viel, viel in Deutschland unterwegs und habe auch viele, viele Partner in Deutschland. Aber ich hoffe auf Holland und auf Deutschland. Aber ich glaube, dass Spanien wird. Und wenn es Spanien wird, dann haben sie es auch verdient. Die spielen einen kranken Fußball, haben ein blutjunges Team mit den Williams, dann mit diesem Jamal. Das ist ja irre.
Lamine Jamal, ja, 16 Jahre alt.
Es ist schon, also wenn Spanien Bestes wird und die spielen weiter, so passt das.
Bestes Meme dazu war Lamine Yamal, also zweigeteiltes Bild, oben Lamine Yamal mit 16, dann siehst du da halt während der Nationalhymne Yamal bei der EM stehen und darunter steht ich mit 16, dann siehst du exakt denselben Ausschnitt, nur innerhalb eines Fernsehers. Also Lamine Yamal spielt mit 16 die Europameisterschaft, wie haben sie geguckt? Das ist, unfassbar, aber ja. Gut, ich würde sagen, dann haben wir es für die Saison. Ich würde sagen, rappen wir das hier ab. Vielen, vielen Dank, Björn, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast. Max hat es zeitlich ja nicht geschafft, aber den haben wir ja in seinem Statement zu Wort kommen lassen. Ich übergebe das Wort an dich. Ich freue mich darauf, dass wir nächste Saison weitermachen. Und dann sprechen wir natürlich über Sachen wie den Transfermarkt, über die Auslosung der ersten Spieltage der Serie A und unsere Prognosen. Bis dahin sage ich, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ci sentiamo, arrivederci, alla prossima. Ciao, ciao.
Ich wünsche euch auch allen einen wunderschönen Sommer und möchte noch eines mitgeben, und zwar ist mir eines leider Gottes bei vielen Nationen aufgefallen, und zwar, das ist dieses beschissene Becherwerfen. Es ist wurscht, ob das die Kroaten sind, die Österreicher sind, die Türken sind, das ist leider Gottes, zieht sich das komplett quer durch. Sollt ihr ein Zuhörer im Stadion sein, bitte macht es nicht, habt Respekt voneinander, seid lieb zueinander. Ich wünsche euch was, macht es gut, tschüss, baba.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.